Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hi, servus, Herr Walde. Ich hoffe, Ihnen geht es soweit ganz gut. Ich habe gedacht, ich melde mich noch mal kurz zwischendurch. Ich war am Dienstag, war ich noch mal beim Jens gewesen. Er hat mich auf mein neues Rädchen eingestellt. Ich muss sagen, echt alles tipptopp. Mo, noch danke für den Kontakt. Das war echt super. Dann bin ich gestern mit dem Mehlinger Radsportverein die Jungfernfahrt. Im Radsportverein habe ich gestern die Jungfernfahrt gemacht. Und jo, du, stell dir vor, mir ist gestern oben dann aufgefallen, mit dem neuen Rad rintreten muss ich ja doch. Also läuft nicht von selbst, läuft zwar schöner, aber rintreten muss ich trotzdem. Jo, das Motto dazu. Dann habe ich die gestern, oder war es vorgestern, ich weiß jetzt gar nicht mehr, habe ich mit Marc, mit dem ich auf Mallorca war, weiß ich noch, mein Kollege, telefoniert und haben so ein bisschen gesprochen und hat er gemeint, wenn ich das nächste Mal Kontakt mit dir hätte, sollte ich dich doch immer froh, wann der nächste Podcast rauskommen wird. Hätte dann dauernd immer bei Spotify ringucke und ob da noch mal was kommen wird, was Neues. Hätte jetzt ein bisschen vermisse. So, boah, so will da dazu. Ei, gut, Claude. Kannst du mir ja mal Rückmeldung geben? Und dann sehen wir, hören wir uns. Und ja, vielleicht steht ja da noch irgendwann im Ende August oder September noch eine kleine Familie-Radtour an oder so.
Tja, das war mein Großcousin, der Carlo, oder der Cousin aus der Pfalz. Den habe ich Jahre nicht gesehen und dann waren mein Bruder Olli und ich zusammen auf Mallorca und irgendwie sah Olli bei WhatsApp, dass Carlo auch auf Mallorca ist. Und der ist da auch Rad gefahren und haben uns natürlich auch dann getroffen beim Frank auf dem Quaremont. Er hat den Marc dabei gehabt und irgendwann sagt der Marc so, bist du der, der den Podcast macht? Carlo wusste gar nicht, dass ich einen Podcast mache und jo, der war ich und ja, schönen Gruß an dieser Stelle an den Marc und auch hiermit die Rückmeldung, Marc. Die Rennrad-WG ist wieder am Start. Folge 42 nach einer wirklich längeren Pause, die auf mein Konto geht. Es war einfach so zu viel Stress auf der Arbeit, Familie, klar, sehr wichtig, Fahrradfahren, Bloggen, Podcasten und irgendwann war es einfach zu viel und dann habe ich die Reißleine gezogen, habe ein paar Rad-Events abgesagt, absagen müssen leider. Ich habe gehört, auf 12 Stunden hohler Buckel haben mich die Beseln-Fans wirklich heftig vermisst. Schade, nächstes Jahr komme ich dann wieder. Und ich habe auch eine Podcast-Aufzeichnung sausen lassen, ganz, ganz kurzfristig. Tut mir sehr leid, aber Beruf, Familie ging vor und jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser und jetzt eben die 42. Folge und das Erste, was ich sagen muss, Sarah, sorry, dass ich dich da habe sitzen lassen, denn du hast ja ganz, ganz viel zu erzählen, was du dieses Jahr alles erlebt hast, von Mallorca 312 angefangen, Triathlons, die ihr gemacht habt und so weiter und so fort, auch mal Dinge, die man hätte feiern können. Jo, sorry nochmal und ich freue mich, dass du jetzt wieder da bist.
Ja, lieber Claude, ich freue mich auch, dass du heute Zeit gefunden hast und dass wir uns dann dennoch treffen und in der WG wiederfinden. Ich habe gerade den alten Zettel noch da mit meinen ganzen Notizen und da sind, glaube ich, 10 bis 12 Stichpunkte drauf. Das war tatsächlich oder wäre sehr gut gefüllt gewesen. Aber ja, mich freut es eher, dass dir wieder besser geht und habe mir ein bisschen Sorgen gemacht auch. War zwischendurch auch im Urlaub und jetzt, glaube ich, können wir wieder frisch und fröhlich hoffentlich wieder starten und freue mich auch auf unsere Gäste heute.
Genau.
Und auf alles, was wir heute erfahren werden.
Genau. Die Gäste, und zu denen kommen wir gleich, aber vorher nochmal, was ich eigentlich hätte mit dir feiern wollen. Wir haben jetzt in der Runde eine Oberstudienrätin.
Ui.
Beförderung.
Das hast du dir gemerkt?
Das habe ich mir gemerkt. Das ist schon länger her. Ich wollte gerne mit dir einen trinken und ich habe es noch nicht nach Vilshofen geschafft, oder wir. Denn da gab es ja eigentlich eine deutsche Meisterschaft zu feiern, vom Feinsten.
Da bei Sarah in der Familie. Da.
Erzähl.
Ja, ihr wolltet vorbeischauen und zwar hattet ihr richtig Lust auf eine gute Pizza.
Genau.
Die ich nicht selber mache, aber mein Schwager bei uns in Eisdiele und Pizzeria, in der ja, Familienpizzeria sozusagen. Und Massimo, mein Schwager, hat, ich habe nochmal nachgeschaut, wann das war glaube ich Ende März. Aha. In Hamburg den ersten Platz gemacht bei der Pizza-Meisterschaft, der deutschen Meisterschaft. Und da eine tolle Kreation gemacht und da hattet ihr halt Bock drauf, die zu testen. Ja. Die gibt es jetzt, weil es halt mit saisonalen Produkten war, und Zutaten war, gibt es jetzt so nicht mehr. Aber du kannst auch jeder andere gerne testen. Und es ist es wert. Und mittlerweile gibt es auch schon das eigens vertriebene, hergestellte bzw. vertriebene und abgepackte Mehl. Also diese Backmischung für Massimus, Teig und so weiter und so weiter. Also du siehst, auch hier tut sich noch was.
Ja, ja, ja. Gibt es das im Online-Shop oder muss man in Vilshofen vorbeikommen zum Kaufen?
Sowohl als auch.
Okay.
Ich glaube, du kannst es schon bestellen, soweit ich weiß, ja.
Ja, gut.
Und ein Cap übrigens auch.
Ein Cap, ja.
Ja, natürlich.
Ja, super. Ja, aber erstmal.
Aber das kriegst du von mir.
Du weißt ja, dass ich gerne Pizza esse, besonders so richtig die original italienische. Wir waren ja auch in Napoli und Umgebung im Juni in Urlaub. Ich habe ja jeden Tag 1 bis 2 Pizzen gegessen.
Du, deine Bilder waren wirklich fantastisch. Ja.
Genau. So viel zu den beiden Dingen, die wir eigentlich hätten feiern wollen. So, und jetzt haben wir 2 Jungs hier in der WG, die arbeiten beruflich an E-Bikes. Ja, E-Bikes. Kommen von der Firma Advanced aus Frankfurt. Aber E-Bikes ist jetzt nur so bedingt Thema, aber vielleicht auch, schauen wir mal. Und das eine ist der Harry. Den Harry kennen viele Hörer aus, ja, aus der Gründerzeit der WG. Der war der erste Mitbewohner für eine längere Zeit. Zwischendurch war er, ich glaube, vor 2 Jahren war er da auf der Eurobike. Ja, Harry, herzlich willkommen. Und du hast jemanden mitgebracht, ein Kollegen von dir, der ist im Produktmanagement für Fahrräder oder für E-Bikes, hat ein E-Gravel-Bike mitentwickelt. Aber auch darum geht es nur am Rande, weil der ist ein richtig geiler Fahrradfahrer. Harry, also erstmal willkommen an dich und vielleicht stellst du deinen Kollegen vor.
Hi, 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 ich freue mich total. Ja, ich erinnere mich gerade an die Szenerie auf der Eurobike vor 2 Jahren, als wir gemeinsam in diesem Presse, wie hieß dieser Raum, in diesem ja, Aufnahmeraum, in diesem Studioraum saßen und diese Garmin, die Garmin 1040 getestet haben oder die Uhr oder ich ist gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es war sehr, sehr, sehr witzig in dieser Presse-Lounge. Ja, ich habe den Christian mitgebracht. Christian ist Teil unseres Teams Produktentwicklung. Zu seinem Job kann er vielleicht selbst ein paar Dinge sagen, die kann er auch viel besser beschreiben als ich. Einer der Neuheiten auf der diesjährigen Eurobike war das E-Gravel tatsächlich. Offroad Gravel heißt es bei uns. Das ist jetzt vor meinen Augen in einer total tollen grünen Farbe. Stand noch im Büro, ist jetzt auf dem Shooting. Also wir haben auch demnächst ein paar frische Bilder darüber und Filme und so weiter. Und der Christian, ja, der hat so ein paar Dinger gerissen dieses Jahr. Das fing ja ganz harmlos an am 1. Mai. Da fährt er halt mit uns allen so Eschborn-Frankfurt, natürlich in einer viel schnelleren Zeit. Ich bin da ja deutlich älter und langsamer und gar nicht so ambitioniert. Also ich glaube, der ist da deutlich unter 3 Stunden geblieben. Ich weiß nicht mehr, ob er 2,50 gefahren ist, 2,46, 2,52, ganz gleich. Der ist uns allen weggefahren, weggeflogen. Und dann irgendwann kam so die Idee, Taunus Bikepacking. Und das habe ich so, nur so mal am Rande mitbekommen die letzten Jahre. Ich wusste gar nicht, was es bedeutet. Ich wusste durch dich, okay, da ist was. Und Gravel. Und dann hatte ich einen anderen Arbeitskollegen noch in der Firma davor. Und der hat es probiert, da mitzufahren. Der Ken Kölzer, ne, der vom Gravelröntgen, und da haben die so viel Spaß gehabt. Und dann habe ich gedacht, jetzt macht er da auch mit. Was ist denn das? Ich schaue so auf die Website und denke mir so, okay, also mal ein paar Eckdaten. Irgendwie haben wir 1000 Kilometer, die sind ja noch irgendwie zu schaffen in meiner Vorstellung, ne? Also ich fahre irgendwie 1000 Kilometer, ja, kriegt man schon hin, eine Woche, vielleicht auch ein bisschen weniger. Und dann habe ich mir so das Streckenprofil angeschaut, ja, da sind dann 20.000 Höhenmeter dabei, also nochmal 20.000, Christian, korrigier mich. Und dann habe ich so gedacht, okay, das heißt, ich schaue mir jetzt das ganze Profil genauer an, da gab es irgendwie keinen einzigen Wegabschnitt, der irgendwie flach war. Da ging es entweder bergauf oder bergab. Also nichts gab es dazwischen. Und das war so für mich unfassbar, dass ich das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich das so irgendwie mitverfolgt. Am Anfang noch so, komm, da gucken wir mal auf den Trecker. Ja, und irgendwie saßen wir dann zu 10 im Büro und haben alle auf den Trecker geschaut, weil der Christian direkt vorne weggefahren ist. Also jetzt nur mal, um diese Spannung da ein bisschen reinzubringen. Das war für uns unfassbar, dass da einer in unseren Reihen sitzt, der so ein Ding da auf die Kette kriegt. Und ja, also ich kenne ihn ja schon ein paar Jahre, jetzt durch die gemeinsamen Ausfahrten über Sanosan oder auch bei Rossetti. Christian ist ja auf Strava auch aktiv. Wir haben auch da viele gemeinsame Freunde, unter anderem der Stunny, der, glaube ich, der Mega-Strava-Star ist. Christian heißt auf Strava, Chris hat Bock auf Rad. Und damit würde ich ihn jetzt mal hier einführen, ihn natürlich ganz herzlich willkommen heißen. Und ich bin ganz gespannt auf deine Einblicke, die du uns gewährst.
Ja, gut, danke Harry für den Einblick in das ganze Geschehen. Ja, genau, richtig. Ich arbeite bei Advance jetzt seit knapp einem Jahr als Produktentwickler und freue mich total, dass ich jetzt die Chance habe, in der Branche quasi zu arbeiten, mit dem ich auch am meisten Spaß habe, quasi das Hobby ein bisschen zum Beruf zu machen. Und komme ich eigentlich aus Maschinenbau schon seit vielen Jahren und so viel dazu. Also ich entwickle auch Fahrräder, wobei wir viel mit Partnern zusammenarbeiten und ich gucke halt, dass halt die Designvorgaben, Entwicklungen halt irgendwie auch passen und kontrolliere das so ein bisschen.
Ja, da darf ich auch mal gerade reingrätschen. Christian hat so eine ganz tolle Abdeckung für den Ladestecker gebaut. Also das ist tatsächlich, besser gesagt, konstruiert. So eine mit so einem Magnetschnappverschluss, ja, um mal jetzt ein Produkt auch da zu bringen, das total praktikabel ist, das eben nicht mehr einfach wegfliegt, wenn man die Klappe öffnet. Ja, das ist nämlich so ein Ärgernis im Alltag. Ich will den Stecker auf meinem schmutzigen Bike nochmal schnell dran stecken. Ja, das ist bei Bosch auch nicht ganz so komfortabel. Und da hat er eine super Klappe erfunden, die jetzt auch, mit denen auch die Bikes jetzt ausgestattet werden. Also, das ist so ein Teil, der da auf der Latte liegt. Christian, lass mich da mal kurz nachfragen. Ich habe so ein paar Dinge, die mich interessieren. Ja. Eins interessiert mich natürlich ganz am meisten. Dafür brauchst du wahrscheinlich aber ein bisschen länger. Da geht es darum, wie du aufs Rad gekommen bist. Ja, das könntest du vielleicht uns jetzt etwas zusammengefasst aufzählen, weil du bist ja noch gar nicht so lange dabei. Du hast ja irgendwie vor 5, 4 Jahren, glaube ich, damit erst begonnen. Ist richtig?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich kam eigentlich vom Triathlon vor 5 Jahren. Da hatte ich so nach meinem Studium quasi so einen 3-Jahres-Plan gehabt. Habe da mit Triathlon angefangen und habe da mit der olympischen Distanz, dann mit der Mitteldistanz im nächsten Jahr und dann im dritten Jahr einen Ironman gemacht. Das war so der Plan. Und den habe ich akribisch verfolgt, habe mich dann bei der Eintracht Triathlon Verein hier in Frankfurt angemeldet und dann ist eigentlich schon im ersten Jahr, bin ich irgendwie Feuer und Flamme in diesem Sport aufgegangen. Ich mache halt alle drei Sportarten ja auch schon, ja, seit langem quasi in der Jugend schon. Allerdings alles nur, ich sage jetzt mal, ich hatte so phasenweise, wo ich viel Fahrrad gefahren bin in der Jugend. Dann gab es mal so eine Zeit lang, da bin ich halt viel gelaufen. Und dann gab es halt mal eine Zeit, wo ich längerfristig dann geschwommen bin. Und ja, nach dem Studium, nach einer langen Phase, wo es eigentlich mehr um Fahrzeuge ging, Autos, wie es halt so ist nach der Jugend. Erst Autos, dann bin ich aufs Motorrad gekommen. Ja, und irgendwann hatte ich mal längerfristig keinen Führerschein gehabt. Und dann musste ich so oder so Rad fahren. Also, was soll ich sagen? Und durch das Triathlon bin ich halt eigentlich Feuer und Flamme geworden für das Radfahren. Und ja, ich glaube, das Bikepacking ist nochmal so ein Ding, das, da geht mein Herz nochmal wesentlich mehr auf, weil ich eigentlich schon mit 22, 23 mal eine Radreise damals mit einem Mountainbike 26 Zoll Hardtail von Frankfurt nach Kroatien gemacht habe. Damals noch mit so einem VDO Fahrradcomputer, der halt nichts konnte wie die Geschwindigkeit anzeigen, Kilometeranzeige, und das war's, ne? Den Rest hast du halt damals noch mit Kartenmaterial gemacht auf Papier.
Spannend.
Ja, so kam das zustande, dass ich da auf den Sport kam und insbesondere eben beim Radfahren eigentlich mein Herz so ein bisschen aufgeht, weil die langen Fahrten bis zum Sonnenuntergang mir eigentlich einfach immer sehr enorm viel Spaß machen.
Okay, jetzt Taunus Bikepacking war das eine spontane Entscheidung, dort teilzunehmen, oder hast du das schon vorher gewusst? Weil ich bekam es ja gar nicht mit, ne? Ich habe ja nur gesehen, okay, du willst teilnehmen, alles klar, sind wir dabei.
Also Anfang des Jahres ist es bei mir immer so, dass ich mir so einen Plan mache, oder eigentlich Ende des Jahres einen Plan mache fürs nächste Jahr, was ich machen will. Und Taunus Bikepacking war ganz oben auf meiner Liste, weil ich das Jahr zuvor schon mal daran teilgenommen hatte und da gescheitert bin. Später dazu mehr. Und den auf der Liste war dann auch noch der Ötztaler gewesen. Und dann habe ich so im Laufe des Jahres gemerkt, dass ich so ultra krass gut drauf bin gerade, also im April schon so, März, April, wo dann der 1. Mai Eschborn Frankfurt dann gefahren worden ist, da habe ich gemerkt, ich bin ja dieses Jahr einfach ja ziemlich gut stark irgendwie in allen Sportarten, und habe dann gedacht, naja, jetzt hast du die zwei Sachen, Taunus Bikepacking und ein Ötztaler auf dem Plan, auf dem Schirm, und dann im April hatte ich dann noch irgendwie Bock, einen Ironman zu machen. Und den habe ich halt zwischen den beiden Events noch mit reingeschoben. Tja. Und dazu kam es dann zustande, dass ich recht drei große Packen innerhalb von 4 Wochen meistern musste. Oder auch wollte, besser gesagt. Ja, so kam ich dazu. Und das Taunus Bikepacking, wie gesagt, war schon immer von Anfang an der Plan gewesen. Und ich wollte halt ambitionierter teilnehmen. Also ich hatte zweimal daran teilgenommen, und im letzten Jahr war es halt so gewesen, dass ich bei Kilometer 500, damals war ich gerade am, ich glaube Platz 3 war ich gewesen zu dem Zeitpunkt, irgendwann ganz früh nachts, ich glaube um 5 Uhr morgens, gerade so zur Dämmerungszeit, war ich auf Platz 3 gewesen bei 500, 550 Kilometer etwa. Und dann bin ich irgendwie bergrunter gefahren, ziemlich schnell auf der Straße, so ein kurzer Abschnitt auf der Straße gewesen. Und dann kam mir halt plötzlich ein Reh irgendwie vor die Flinte, sage ich jetzt mal. Und ich war echt verdammt schnell und bin, ja, hab einen Überschlag gemacht, hab einen Sturz gehabt. Es ist Gott sei Dank nichts Großes passiert. Ich hatte keine Knochenbrüche, aber hab dann eine gute Tapete an meinem Schienbein dann irgendwie verloren. Und so kam es zustande, dass ich halt dieses Jahr unbedingt nochmal starten wollte. Und ja, natürlich dann auch sehr ambitioniert. Ich wollte ganz vorne dabei sein. Ich habe mir da schon ausgemalt, irgendwo vorne in den ersten 5 Plätzen irgendwo zu sein. Und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich die ersten 200 Kilometer echt richtig, richtig Bock hatte, und hat irgendwie 200 Kilometer ohne irgendwie eine einzige Pause durchgeackert. bin ja irgendwo bei Platz 75 irgendwo gestartet und habe dann irgendwann gar nicht mehr gemerkt, so nach 100 Kilometer, ich weiß es gar nicht, war ich dann irgendwo auf Platz 1 schon. Und das hat sich dann so die 1000 Kilometer mehr oder weniger so herauskristallisiert, dass ich da irgendwie die ganze Zeit ganz vorne mitgemischt habe und auf Platz 1 war. Aber es sind natürlich auch ganz, ganz viele Pannen noch passiert. Also ich glaube, bei 200 fing es dann halt an, dass ich da, dass mein Tubeless irgendwie kaputt gegangen ist. Ich bin irgendwie durch den Wald gefahren. Man hat kaum was gesehen, weil immer wieder irgendwie so die Sonne durchgeschimmert hatte. Und bin dann irgendwie auf den Fels irgendwie draufgefahren. Was heißt Fels? Es war ein gutes, irgendwo ein Brocken gewesen, wo ich drüber gefahren bin. Die Felge hat sich ein bisschen verformt und mein Tubeless ging dann kaputt. Und dann fing halt so ein bisschen das Dilemma an, dass ich dann anfangen musste, das irgendwie zu reparieren. Das Tubeless ging nicht mehr zu reparieren und musste dann halt ab Kilometer 200 dann mit Schläuchen weiterfahren. Und das ist dann auch leider Gottes nicht nur bei einem Schlauch geblieben, sondern ich glaube, ich habe in Summe 5 Schläuche gewechselt vorne und hinten musste ich mehrfach irgendwie auch nachpumpen. Da gab es auch phasenweise, da musste ich einen Schlauch irgendwie in den Knoten reinmachen, dann mit einem Schleicher irgendwie über 40 Kilometer mit permanent irgendwie in alle 3 Kilometer irgendwie aufpumpen, weiterfahren, wieder aufpumpen, weiterfahren. Also,
darf ich jetzt mal zwischenfragen? Was das interessiert mich natürlich jetzt brennend. Okay, du bist mit Tubeless losgefahren. Welche Reifen hattest du drauf?
Ah, was hatte ich denn drauf? Ich hatte Continental Terra Trail drauf gehabt.
Okay, gut. Und als du dann Schläuche wechseln musstest, welche Ersatzschläuche hattest du denn dabei? Buitil oder...
Du wirst lachen. Ich hatte gar keinen dabei.
Was machen wir denn da? Wir müssen auch ergänzen, das Taunus Bikepacking ist selbstversorgt. Das heißt, da darf niemand kommen und darf ihn irgendwie supporten oder ihm irgendwie, er muss, ist es, Christian, du musst quasi selbst in den Radladen fahren. Musst dich quasi durchkaufen oder leihen oder wie auch immer. Darfst du von anderen Startern was annehmen?
Das darfst du, ja. Und so war das dann auch gewesen. Also ich war dann zu dem Zeitpunkt irgendwie nach 200 Kilometer ja Platz 1 gewesen. Ich glaube 20, 30 Kilometer hatte ich irgendwie Vorsprung gehabt. Ja, und ich habe versucht irgendwie, wie gesagt, in dem Zeitpunkt dann mein Tubeless Laufrad irgendwie wieder hinzubekommen. Es hat halt nicht funktioniert und irgendwann kamen dann so die ersten 2, 3 anderen Teilnehmer, die mich dann aufgeholt hatten. Und einer war dann so nett und hat mir einen alten Schlauch dann gegeben. Das darf man, das ist okay. Und ja, das war dann so mein Glück, ja, dass ich mit diesem Schlauch, der zwar nicht so gut dicht gehalten hatte, das war halt kein neuer, sondern ein gebrauchter. Und dann fing so ein bisschen das Dilemma an. Ich musste dann natürlich mehr oder weniger dann zugucken, dass ich irgendwo Schläuche herbekomme. Tatsächlich ist es so, dass ich seit 3 Jahren beim Graveln Tubeless fahre und ich hatte noch nie den Fall gehabt, dass ich das Tubeless nicht irgendwie repariert bekommen habe und deshalb, ja, ich hatte auch vorher bei den früheren Taunus Bikepacking Events auch nie einen Schlauch dabei gehabt. Es hat immer funktioniert und ja, diesmal hatte ich dann natürlich.
Okay, lass mich nochmal nachfragen. Du hast also jetzt quasi einen Riss im Reifen und hast ihn nicht mehr dicht bekommen. Hast du den Reifen auch reparieren müssen? Also hast du diese Tubeless Trips da rein durchgeführt und.
Ja. Also das hat leider nicht funktioniert, weil der Reifen quasi ein Snakebite hatte, statt der Schlauch, sondern der Reifen hatte ein Snakebite, genau an der Flanke, wo das Aluminium quasi eingedellt war, ging der kaputt und da kannst du halt irgendwie gar nichts dran machen. Ja, es hat einfach allein schon durch die Delle vom Aluminium, von der Aluminiumfelge einfach nicht mehr geklappt, das an der Stelle irgendwie dicht zu bekommen. Wow. Also einfach die Position war eine Katastrophe halt in dem Sinne.
Und hast du da was reingeklebt oder reingelegt oder?
Tatsächlich war das nicht nötig. Es war ein relativ kleines Loch, aber eben die Stelle war einfach, ist einfach für Tubeless einfach ein No-Go.
Und deswegen den Reifen hast du bis zum Ende weitergefahren? Noch einen
Reifen. Nee, tatsächlich nicht. Der hielte vielleicht 50 Kilometer und dann fing es an, dass ich den Schlauch, der hatte dann auch wieder ein Snakebite gehabt und dann fing es an, dass ich den Schlauch, dass ich dann Knoten reingemacht habe, wieder aufgezogen habe und dann kam die Story mit über 40 Kilometer dann irgendwie ständig aufpumpen und ich musste dann natürlich zum nächsten Radladen irgendwie einen Schlauch besorgen, habe mir natürlich auch gleich 2-3 Stück besorgt. Und ja, aber es war halt irgendwie trotz all dem, die ganzen Schläuche, die haben irgendwie alle nicht gehalten, weil ich immer zu wenig Druck gefahren bin, weil ich halt schon irgendwo ein bisschen Komfort haben wollte. Das Problem ist halt die 20.000 Höhenmeter, wenn man sich die mal vor Augen hält, das ist ja nicht einfach nur eine Zahl, sondern die fährt man halt nicht auf der Straße, sondern das ist halt wirklich Gravel und es geht wirklich die ganze Zeit hoch, runter und man muss wirklich permanent konzentriert sein, weil es ist wirklich so, dass man ständig auf dicken Steinen irgendwie drauf fährt, immer wieder. Und es war ein super sonnige Zeiten in den Tagen gewesen. Aber durch diese Lichtschattenverhältnisse in den Wäldern ist es halt recht schwierig, dort irgendwie alle Gefahrenstellen irgendwie zu umfahren. Also man fährt immer wieder auf irgendwelchen Passagen auf irgendwelchen Steinen irgendwie drauf, wo dann einfach wieder ein Snakebite oder sonstiges irgendwie passiert ist.
Okay, also
Christian, darf ich dir ja auch was fragen? Ja, Verzeihung, Harry. Etwas Menschliches, weil das klingt ja echt wie eine extreme Material-Odyssee. Hast du dann auch mal so richtig geflucht? Oder mehrfach geflucht?
Ich war schon echt. Also am Verzweifeln mal schon, muss ich schon sagen, ja, definitiv. Ja. Es hat echt auf meinen Nerven gezerrt, weil du jedes Mal irgendwie da standest und du wolltest eigentlich nur weiter und einfach deinen Platz irgendwie sichern, ganz vorne sein. Und ja klar, jede Situation, die du dann stehst, zwanghaft kommen dann natürlich die Teilnehmer nach. Ne?
Das wollte ich jetzt gerade mal ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, fragen. Ja. Mhm. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass du irgendwie bei Platz, glaube ich, 78 gestartet bist und irgendwann warst du Erster. Sieht man das bei sich irgendwo auf dem Tracker oder auf dem Smartphone oder irgendwo dann wirklich in Echtzeit, wo man gerade liegt? Hast du da immer dann einen Blick drauf?
Ja, tatsächlich, es gibt da eine App, beziehungsweise im Browser auf deinem Handy kannst du nachschauen unter dotwatcher.cc kannst du nachschauen, wo die ganzen anderen Teilnehmer sind. Ja.
Logisch, ja.
Sorry. Wobei du das nicht permanent machen kannst, weil einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt dann die Zeit und ganz ehrlich, du fährst auf so vielen Passagen, wo du auch gar keinen Empfang hast teilweise, dass sich das gar nicht lohnt zu gucken, weil du einfach, wie gesagt, kaum Empfang hast.
Das ist Wahnsinn.
Du musst immer wieder in irgendwelchen Ortschaften sein, wo das dann funktioniert.
So, jetzt muss ich ja gleich weiterfragen, bevor ich das vergesse jetzt, Harry, sorry.
Ja.
Wie viel Gepäck hast du dabei gehabt? Wo hast du geschlafen? Wann hast du zum ersten Mal geschlafen? Wie hast du deine Handys aufgeladen? Und also interessiert mich alles.
Ja, klar. Also Handy aufgeladen, da war es tatsächlich so gewesen, ich bin das erste Mal ohne Nabendynamo gestartet, weil ich wusste, es wird nicht so lang dauern. Und deswegen bin ich nur mit Powerbank gefahren. Zu der anderen Frage. Ja, also ich hatte sehr, sehr wenig Gepäck dabei gehabt, bis gar nichts. Also ich hatte nicht mal einen Schlafsack dabei gehabt. Das war nicht der Plan gewesen, überhaupt großartig lange zu schlafen. Bis dann irgendwann mal nachts ich einen Platten hatte, den ich nicht mehr hinbekommen hatte und dann auch wieder, ja, nachts irgendwie, ich glaube, 2, 3, 4 Stunden irgendwie dann schlafen musste quasi, ja, weil irgendwie da gar nichts ging. Und dann kam irgendwann mal so eine nette Frau und hat mir dann irgendwie an der Bank irgendwie an so einer Busbank irgendwie so ein Kissen gebracht.
Ach komm.
Das war total nett und ja, der Abend war ja auch schön warm, also von daher habe ich dann einfach auf der Bank irgendwo gepennt, ja, mit dem Kissen. Ich glaube, das war auch meine längste Schlafzeit, diese 4 Stunden. Ansonsten habe ich mich die ganze Zeit mit Powernapping, Viertelstunde, 20 Minuten, irgendwie immer wieder aufgepusht.
Das ist ja schon krass. Sorry, ich kenne ja schon die Zeit, die du gefahren bist. Da hätte ich mehr Schlafpausen gebraucht oder die ganze Anstrengung. Also das muss ich jetzt sagen. Das zeigt das Ganze jetzt nochmal im ganz anderen Licht, wenn man diese Story da hört. Und ja, wie bist du zum neuen Reifen gekommen? Du bist dann irgendwann in den Radladen und sagst, ja, ich brauche, egal, gib mir was, irgendwie genau. Schwalbe Marathon Plus oder irgend sowas oder
was halt da war, ne? Ja. Also ich musste mehrfach, ich glaube, bin 2-3 Mal in Läden gefahren, habe mir immer 2 Schläuche gekauft gehabt, weil ich mir gedacht, naja, 2 Schläuche wird ja wohl lang, ne? War halt nicht so und habe dann immer wieder auf dem Handy starren müssen und gucken, wo finde ich jetzt irgendwie hier einen Radladen, musste natürlich entsprechend den Track verlassen, dann zu diesem Radladen fahren und dann musst du, bist halt gezwungen wieder auf den Track zurückzufahren, weil auf da geht es, ne? Dann erst genau auf den Punkt und ab da musst du natürlich dann auch weiterfahren.
Genau.
Du kannst natürlich den Track verlassen, aber du musst natürlich immer wieder zurück, um dann quasi weiter den ganzen Track zu fahren.
Jetzt fährst du in Open Wide, habe ich gesehen, auf der Taunus Bikepacking-Seite. Ich weiß nicht, ob die 650B Laufräder drauf sind oder 700C.
700C diesmal, ja.
Da hast du ja Glück gehabt, weil 650B findest du halt weniger Reifen. Das war so meine Sorge, als ich letztes Jahr in Frankreich unterwegs war. Ja, da dachte ich, ist vielleicht eine blöde Wahl gewesen.
Ah, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viel geflucht. Ich hätte lieber die 650B mit meinen Traktorreifen gehabt, sag ich dir ganz ehrlich, weil da hätte ich wahrscheinlich gar keinen Platten gehabt.
Okay, wenn du keine hast, ist gut, ja. Aber ich hatte halt mir einen schönen Schnitt irgendwo. Ich bin an der Weinstraße vorbeigefahren. Elsass, irgendwann hatten sie Flaschen geworfen. Irgendwann hatte ich einen richtig schönen Cut drin und hatte nur 800 Kilometer vor mir, ne? Da dachte ich, Mist, krass. Was mache ich denn jetzt? Es hat gehalten, gut. Aber hätte man nicht wissen können, ne?
Eben, natürlich, klar.
Super. Ja.
Also und, ich wollte noch mal kurz, ganz kurz einwerfen, wie das ist von der anderen Seite. Also der Christian, das hört sich so an auf Platz 1, ne? Die sind ja zeitversetzt gestartet. Das heißt, wenn er von 78 gestartet ist, ich weiß nicht, welche Minuten dazwischen lagen, aber du hast, wenn du auf diesen Tracker geschaut hast, den wir ja im Büro zur Verfügung hatten, immer genau gesehen, wer wie lang unterwegs war. Das heißt, es war ausstattungsbereinigt, Startzeitbereinigt, Platz 1. Ja gut, dann hat er irgendwie, stand er still, dann war er auf Platz 2, dann war er auf Platz 3, dann war er auf Platz 4, dann war er auf Platz 6 und da standen wir da und dachten, ah ja gut, gehen wir mal nach Hause, gehen wir weiter arbeiten, gucken morgen wieder rein. Mhm. Und das war dann ganz anders. Also das ist nicht so, dass er sieht, der ist auf Platz 1, ja, total entspannt, sondern, oh Mann, der ist auf Platz 1. Oh, krass. Und dann, Mist, auf Platz 3, was ist da los? Schläft der jetzt etwa? Der kann doch jetzt noch gar nicht schlafen. Ja, und dann sitzt du da. Also das lief bei mir, wir haben ja 2 Bildschirme da stehen, den ganzen Tag das Ding andauernd auf Aktualisieren gedrückt, weil ich das nicht glauben konnte. Dann war er auf einmal wieder vorne mit 2 Stunden Vorsprung. Also du hast da gestanden, gesessen und dann kriegst du hier 200 Kilometer. Ja, die 200 Kilometer hat er irgendwie nach 7 Stunden oder so da schon runtergefahren gehabt. Ja, da hast du ja gedacht, der fährt da irgendwie durch. Der ist ja gleich da. Und dann am nächsten Tag, das Erste, was war, Computer an, da reingeschaut. Und also wir haben uns das so vorgestellt, irgendwann war das ja so ein Dreikampf, die sich da abgewechselt haben, ne? Und dann haben wir uns das so vorgestellt, oh Mann, was schlafen die vielleicht zusammen? Also halten die gemeinsam an, damit sie jemanden haben zum Reden? Das ist ja das, was auch Sarah gesagt hat, ne? Was passiert da in deinem Kopf? Bist du da einsam? Oder ja, womit beschäftigst du dich? Wie lässt du diesen Frust raus? Also so viel Schäden, ne? Also ich habe da schon Menschen erlebt, die dann einfach gesagt haben, ah ja gut, komm, fahr mal heim, geh mal eine Pizza essen.
Das hätte ich gemacht.
Ja. Ich auch.
Stichwort Pizza.
Ja, richtig.
Ja, was und ich dann, gegessen habe.
Genau, ja genau, was hast du denn gegessen? Genau, das wäre jetzt das Thema. Pizza gab es, oder?
Und die Frage ist, was hast du gegessen? Nee. Hast du geplant zu essen? Oder hast du gesagt, diesmal, ach, ich nehme die Gels mit und hau mir dann ein paar Snickers rein?
Also ich habe mir ein paar Gels natürlich mitgenommen. Das sind dann immer so die Notnagel und die auch am Anfang ganz gut gehen. Aber ich kenne das ja auch schon vom Triathlon, dass man ab einer gewissen Grenze irgendwann dieses ganze süße Zeug auch nicht mehr essen kann oder schon gar diese Gels. Mein Plan war halt immer irgendwie diese ganzen in den Ortschaften, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viele so Verkaufsautomaten, wo ja alles Mögliche drin ist. Mhm. Und die sind echt Gold wert für Bikepacker, weil die haben halt natürlich auch 24 Stunden offen und man kann halt jederzeit irgendwo was futtern. Das brauchst du halt beim Bikepacking, wenn du halt per se 24 Stunden durchgehend unterwegs bist. Das Problem war aber, dass ich nach etwa anderthalb Tagen in der ersten, zweiten Nacht drei von diesen Automaten nachts angefahren habe und sie haben alle drei nicht funktioniert. Die haben mein Geld nicht genommen.
Ach komm.
Also weder es ging, der eine, da ging das irgendwie mit den bargeldlosen Zahlen nicht. Das andere, der andere Automat hat meine Scheine nicht genommen. Der dritte ging auch nicht. Und so musste ich eine Nacht lang quasi durchfahren, ohne irgendwas zu futtern. Und das war echt grausam.
In Rottgau haben wir einen Automaten, der hat sogar Apple Pay. Das ist schon cool.
Geil. Das ist gut. Das hätte ich gern gehabt.
Halten wir auf der Radrunde mal an, essen ein Eis.
Genau. Also so fing es dann an, dass ich ab dem zweiten Tag dann in der Nacht, mein Magen hat sich so krass irgendwie so leer angefühlt und der hat sich wirklich so krass zusammengezogen. Und dann am nächsten Morgen bei dem nächstmöglichen Bäcker irgendwo angehalten. Ich stand dann da an der Theke und ich habe einfach alles bestellt, was da war. Also ich habe so viel bestellt, die haben mich angeguckt, die haben mich da essen sehen und Kaffee trinken. Die haben gedacht, was ist das denn für ein Typ, ja? Total verdreckt und frisst sich jetzt hier die Theke, den Magen voll. Ja, was natürlich aber auch natürlich nicht so gut war, weil dadurch, dass der Magen ja auch so krass dann irgendwie die ganze Nacht irgendwie nichts zu essen bekommen hatte und sie so ein bisschen zusammengezogen hat, war das natürlich auch ein bisschen heftig. Hab dann aber natürlich auch viel mitgenommen noch und hab natürlich nicht alles gegessen, aber es war halt einfach, ja, dann fing das echt so an, dass der Magen irgendwie so am zweiten Tag echt mir ein bisschen Probleme bereitet hatte. Ich konnte nicht mehr essen, wie ich wollte. Ich musste immer so häppchenweise essen, weil sich der Magen irgendwie nicht mehr so gut angefühlt hat nach dem dritten, zweiten Tag jetzt. Also letzten 24 Stunden war schon echt böse. Ich musste dann auch mehrfach irgendwie stoppen, wieder so ein Powernapping machen, weil Schlaf hat mir dann irgendwie echt geholfen, dass der Magen sich ein bisschen beruhigt hatte. Aber das war echt dann zum Schluss ganz schön heftig mit der Ernährung, mit der Nahrung. Irgendwie die Zufuhr war schon sehr, sehr schwierig.
Wie hast du es dann mit den Getränken gemacht? Weil du kannst ja wahrscheinlich nur bedingt Flaschen mitnehmen. Wo konntest du die auffüllen?
Das ging eigentlich ganz gut. Bei irgendwelchen Automaten hatte ich dann eigentlich immer genügend Flüssigkeits... hatte ich immer genug Flüssigkeit dabei, hatte immer auch ein paar Flaschen dabei gehabt und an Tankstellen, das hat halt eigentlich schon immer gut funktioniert. Ansonsten gab es immer in Ortschaften ja auch irgendwelche Brunnen, wo zwar immer wieder steht, ist kein Trinkwasser, aber ja, das nimmst du dann halt doch schon mal mit, ne? Von daher eigentlich immer mit Wasser kam ich eigentlich immer gut aus.
Warst du auch mal auf einem Friedhof? Ich kann mich erinnern, es war mal so heiß und ich hab mich dann am Friedhof bei dem Brunnen bedient.
Genau, ja, eben.
Geht auch, oder?
Friedhof genauso, wobei ich schon mal einen Friedhof irgendwie auch schon mal angefahren hatte, wo kein Frischwasser war. Du hattest eigentlich nur noch irgendwie, da kam das Wasser von unten irgendwie, das sah irgendwie nicht so frisch aus. Das habe ich dann echt gelassen. Also das sah nicht so gut aus.
Okay.
Muss man schon mal gucken.
Ich war noch nie auf dem Friedhof. Ja, ich werde das nicht vergessen. Letztes Mal, Harry, als wir unterwegs waren, ist auch schon ein bisschen länger her, seid ihr alle auf dem Friedhof und habt aufgefüllt. Ich habe draußen gewartet, ich habe kein Wasser genommen da. Ich finde das irgendwie zu makaber. Tut mir leid.
Nee, schmeckt super. Ja,
aber in der Not freust dich auch.
Ja,
schmeckt super.
Ja.
Ja, Christian,
ich hatte immer noch genug dabei.
Tag 2 gewesen. Du hast wohlgemerkt immer noch das erste Kit an. Du hast Kleidung zum Umziehen dabei gehabt oder... Nee, ne?
Eine Kleidung, also das ist, was ich anhatte, hatte ich an, fertig aus.
Ja. Ich kann ja vorwegnehmen, ne? Wir haben ja Christian so ziemlich kurz vorm Ende besucht. Und das sah nicht so aus, also wir haben Abstand gehalten, das war klar. Nein, aber das sah schon so aus, also so viel Salzkrusten habe ich selten gesehen.
Eben, ja. Also das war auch eine sehr, sehr geile Aktion, als ich auf dem Feldberg war. Das ist ja dann schon relativ der Schluss, wo dann die Kollegen oben waren, mich aufgenommen haben. Das hat mich auch super, super motiviert. Das hat mich so total happy gestimmt. Und es gab echt viele Bilder, die dann aufgenommen worden sind von mir. Ja, das war eine einzige Salzkruste. Ich bin sowieso jemand, der super viel schwitzt, deswegen ich auch sehr viel trinken muss. Salz ist ein ganz, ganz großes Thema bei mir. Ich muss Salztabletten ohne Ende nehmen. Und ich glaube, nach dem zweiten Tag hatte ich dann auch keine Salztabletten mehr. Die sind dann wirklich ausgegangen. Hatte auch schon einige Male da auch Muskelzuckungen gehabt und habe gemerkt, oh, shit. Das hatte ich schon mal bei meinem ersten Ironman. Das könnte knapp werden. Ja, und dann habe ich angefangen, meinen Arm zu lecken. Da war so viel Salz drauf, das ist ja das einzige Mittel, wie du noch Salz irgendwie bekommst. Also ich habe echt angefangen, mein Trikot abzulecken, meinen Arm abzulecken. Und es hat echt gut funktioniert. Ja? Es ging. Ja, es hat gehalten bis zum Schluss.
Ich weiß nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre. Cool.
Naja, vielleicht zufällig, ja. Und dann merkst du, das tut ganz gut. Also es kann schon... Das kann schon so eine Eigendynamik annehmen. Ja, jetzt kommen wir zum intimen Thema, wenn wir schon beim Lecken sind. Ja, also ich glaube, dass es auch Zuhörende gibt, die jetzt wissen wollen, wie das so ist, wenn man so wenig isst oder dann so viel. Und natürlich musst du auch auf Toilette. Jetzt hast du Ambitionen, willst das Ding gewinnen, willst keine Zeit verlieren. Was machst du denn da?
Du meinst jetzt schon so den großen Bau da, ja? Tatsächlich also muss ich gar nicht. Dann Tankstelle. Aber ich, 3 Tage ging das ehrlich gesagt ohne.
Oha, okay. Ja? Ich meine, ich bin immer die Wetternrundern gefahren. Das ist ja lange keine Langstrecke im Vergleich zu sowas, ne? 300 Kilometer. Aber da musst du auch kalkulieren, wenn du eine gewisse Zeit fahren möchtest, wie viele Pausen kannst du dir erlauben, ja. Auch dann die Angst natürlich, zu viele Gels, bekommst du vielleicht irgendwie einen Flotten oder sonst irgendwas. Und ich hatte irgendwann mal in einem Buch von Wiegald Boning gelesen, das ist ewig altes Buch, ne? Man muss genau die Balance finden zwischen Magnesium und Imodium. Ja, und da habe ich immer versucht, vor dem Wettkampf nochmal auf die Toilette zu gehen. Und dann habe ich mir eben ein Imodium geschmissen und war immer super safe, dass da nichts passiert ist. Ob das jetzt gut ist, ob man das nachmachen sollte, weiß ich nicht. Apotheker und Ärzte würden wahrscheinlich davon abraten. Aber jo, das ist halt auch immer so ein Ding, das ich versucht habe zu vermeiden, natürlich, ne?
Ja, aber ja, es passt gut zum Arm ablecken dann. Imodium, Arm ablecken, Friedhof Wasser. Also ja. Da hatten wir alle Extremer dabei.
Allerdings, an einer Stelle war es echt witzig gewesen. Ich glaube, das war dann die letzte Nacht gewesen, als ich mich dann nochmal längerfristig auf eine Bank gelegt habe, ein bisschen geschlafen habe. Ich glaube, so 1-2 Stunden war zu dem Zeitpunkt... ich glaube, erster gewesen noch. Und dann waren in der Zeit, wo ich geschlafen habe, sind mir 2 Teilnehmer sind an mir vorbeigefahren. Ich habe das sogar so mit einem halben Auge irgendwie auch noch so mitbekommen, wie die an mir vorbeigefahren sind. Und die haben echt noch ein paar Kilometer gemacht nachts. Mein Plan war dann aber gewesen, dass ich dann recht früh aufstehe. Ich glaube, das war dann zwischen 1 und 3 Uhr. Um 1 Uhr bin ich schlafen gegangen, 3 Uhr aufgestanden und bin dann losgefahren. Hab geguckt, die beiden anderen Teilnehmer hatten Vorsprung gehabt irgendwie mit 40 Kilometer. Der andere, ich glaube, 20 Kilometer. Und bin dann losgefahren, hab gemerkt, okay, die schlafen noch, Gott sei Dank. Dann habe ich ja jetzt noch ein bisschen Zeit. So. Ich dachte, der Plan geht auf und da habe ich gemerkt, so nach etwa 10, 15 Kilometer, aha, der Erste hat es irgendwie mitbekommen, der ist dann auch losgefahren. Und witzigerweise sind wir dann mehr oder weniger gleichzeitig an den Erstplatzierten zu dem Zeitpunkt gegen 4 Uhr morgens vorbeigefahren. Der Zweitplatzierte hatten dann, der Georg hat dann den ersten ein bisschen aufgemischt und der hat dann irgendwie seine Sachen gepackt und hat dann genau in dem Moment, wo ich an dem vorbeigefahren bin, ist er dann auch aufs Rad und standen mehr oder weniger um 4 Uhr morgens da zu dritt und sind dann nebeneinander gefahren, so ungefähr eine halbe Stunde ging es dann so die ganze Zeit hin und her und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt wird es hier irgendwie zu einem richtigen Rennen irgendwie ab Tag 3 in der Nacht. Das war eine witzige Situation gewesen, muss ich sagen. Man konnte aber die ganze Zeit auf dem Tracker dann aber auch sehen, dadurch, dass wir zeitversetzt gefahren sind oder gestartet sind, war es ja so gewesen, dass selbst wenn man irgendwie zusammen fährt, ja irgendjemand der Erste sein muss, weil man ja ungefähr zwischen den, ich glaube, ja, der eine hatte, glaube ich, irgendwie 60 Minuten ist 60 Minuten vor mir gestartet. Das heißt, wenn wir gemeinsam durchs Ziel gegangen oder gefahren wären, wäre ich ja trotzdem vorne gewesen. Ne? Das ist halt der Grund, warum er dann vorne wegfahren wollte, also mir wegfahren wollte an dem Tag, was er dann irgendwie nicht geschafft hatte. Also er hat echt Gas gegeben, ist auch ein super schneller, sehr leichter, super schneller Fahrer gewesen. Ich bin ihm aber trotzdem irgendwie immer mit 2-3 Kilometer hinter ihm her gehäschelt und irgendwann saß er dann da auf der Bank und ich fragte noch, ob alles okay sei, weil er so plötzlich dann stand, ja, und er sagte, ja, ist alles in Ordnung und ich mache eine kleine Pause und in dem Moment habe ich schon gedacht, okay, jetzt habe ich dich. Jetzt rocke ich das Ding, jetzt fahre ich durch.
Geil.
Ja, das war echt geil, so ein geiler Moment irgendwie.
Aber als ihr da zu dritt zusammen wart, wie viel Strecke hattet ihr noch zu machen?
Das waren dann so ungefähr noch 100 Kilometer, würde ich mal sagen.
Ist ja noch ein Stück, ja.
Ist schon noch ein Stück, definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja.
Also wir haben bis eine Stunde vor Schluss, bevor wir aus der Innenstadt mit dem Auto zum Feldberg gefahren sind, haben wir nicht gewusst, dass das reicht. Also es war wirklich, also ich kann auch mal sagen, ich habe das notiert, Christian hat gebraucht, also ich weiß nicht, ob das die Bruttozeit und Nettozeit, ne? Du bist ja netto 60 Stunden unterwegs gewesen, aber es waren brutto 3 Tage und 6 Stunden. Und der Georg hat 3 Tage und 7 Stunden auf der Uhr gehabt. Und der dritte, genau. Der Joris, glaube ich, noch eine Stunde mehr. Der Sechstplatzierte, genau, war bei 3 Tagen und 12 Stunden. Also die waren da vorne ganz eng beieinander, unfassbar eng. Und der Letztplatzierte, der durchgezogen hat, ne, das interessiert vielleicht den einen oder anderen auch, der das ganze Ding als Urlaub angenommen hat, nicht als Rennen, ja. Also, das muss man sich mal vorstellen. Der war 10 Tage und 7 Stunden unterwegs.
Immer noch super.
Also, ja, 99 Teilnehmende, ja. Und davon sind, glaube ich, 80 ins Ziel gekommen. Und der letzte 10 Tage und 7 Stunden unterwegs. Also, erstmal Glückwunsch nochmal an dieser Stelle für dieses brachiale Ergebnis. Also ich glaube, dieser eine Moment, dieser Gewinn, der war dir dann auch klar. Für uns war das in dem Moment noch nicht so, ne? Wir sind da auf dem Feldberg und haben dann versucht, dich zu erwischen. Der Trecker, der hängt ja auch immer ein bisschen. Und dann waren wir irgendwie am Sandblacken, da warst du schon vorbei, wurde uns gesagt. Dann mussten wir schnell da mit dem Auto hoch, da kamst du da schon angefahren. Also du hattest ja auch ein Tempo drauf, bergauf mit so dicken Reifen, Rucksack drauf. Und jetzt haben wir ja über das Open Wide gesprochen. Das ist ja zwar ein leichter Rahmen und auch ein gutes Bike, also nur hattest du ja auch Masse dabei, ja, du hast ja das, hattest du noch einen Auflieger drauf oder wie war das Rad ausgestattet?
Nee, ich hatte tatsächlich keinen Auflieger drauf, ich bin die ganze Zeit mit Unterarmlenker gefahren, also genau.
Du hast einen relativ flachen Lenker, ne, von Ritchie, den hast du auch, glaube ich, Claude, so dieser breite Ritchie mit
einem starken Flair. Der hatte ich mal, großen ich nicht Flair. Ja. Habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt auf dem Grevelrad ein Ride Far mit dem Flair, ja, mit dem Aero-Bar vorne dran. Ja. Den gibt es für Gravelräder ab 42er Breite. Und ich habe ihn jetzt auch gefunden für Rennräder. Dann kommt das an mein Allroad-Bike rein, wo der eben 42 oder weniger haben kannst, glaube ich, bis 38 runter und ohne oder mit ganz wenig Flair. Und vor allen Dingen, der hat einen halben Zentimeter weniger Reach. Und dann kann ich meinen alten Vorbau behalten. Der liegt gerade bei uns vorne im Kiosk in der Post. Ich habe noch nicht abgeholt.
Ja, da hat sie da ganz schön Masse hoch bewegt den Feldberg und dann ging es bergab, ne? Dann war dir schon klar, okay, gleich ist Party, jetzt gibt's ein Bier und was zu trinken und was zu essen.
Tatsächlich gab es nur ein Bier erstmal. Ich glaube, ich habe 2 Bier getrunken und dann war ich eigentlich nur noch K.O. Dann war ich fertig. Dann habe ich den Kopf hängen lassen.
Wo war das Ziel? In Eppstein.
Genau, das Projekt Eppstein in dem Camp da. Ja, das ist echt eine coole Location.
War ich noch nicht, ich kenne nur die Stadt, aber ich war da schon bestimmt 20 Jahre nicht mehr. Aber, und du kommst aus Frankfurt, wie bist du dann heimgekommen?
Von dort aus, natürlich bin ich erstmal dort geblieben, habe erstmal ein bisschen gepennt, ne? Und habe auch die anderen Teilnehmer natürlich auch begrüßt. Ja, natürlich wollte man sich ja nochmal sehen und haben schöne Fotos zusammen gemacht und irgendwann bin ich dann mit dem Zug nach Hause gefahren.
Und wie lange danach geschlafen?
Boah, ich glaube 24 Stunden, ich weiß gar nicht, es war ewig. Ich bin dann irgendwie auch nur ganz kurz aufgestanden, teilweise so nach 12 Stunden, 14 Stunden was gegessen und dann weiter geschlafen. Also,
ja, klar, logisch. Ja, cool.
Bei den 99 Teilnehmern, die da mitmachen können, wie ist da der Run auf die Startplätze? Gibt es da Bewerbungen oder musstest du da warten, wie es ja oft beim Ötztaler der Fall ist, dass du jahrelang dich auf den Startplatz bewirbst?
Ich glaube, dieses Jahr war es so gewesen, dass alle teilnehmen konnten, die sich beworben haben. Die sich angemeldet haben, genau.
Okay.
Und es kann aber natürlich sein, ab 99 Teilnehmer ist es, also ist begrenzt, ne? Ich glaube, voriges Jahr war es so gewesen, dass ein paar nicht daran teilnehmen konnte. Aber dieses Jahr hat es irgendwie gepasst.
Mhm. Und waren da Frauen auch dabei?
Da waren natürlich auch einige Frauen dabei, die auch super stark gefahren sind. Ja, die sind auch sehr ambitioniert gefahren.
Die Sarah überlegt schon für nächstes Jahr.
Nee. Doch,
klar. In 4 Jahren ist es. Ja, Sarah, du hast ja schon ein Bikepacking-Zelt, aber das brauchst du ja gar nicht, hast du gerade gehört.
Stimmt, genau, stimmt. Auf deine Empfehlung hin.
Ja. Dann muss ich jetzt mal die Frage weitergeben an den Harry. Du hast ja jetzt schon gehört, oder du hast es ja selbst vorher schon gewusst, von 3 Tagen und 7 Stunden bis 10 Tage irgendetwas. Ja? Im nächsten Jahr, wenn du dabei sein wirst, wo ordnest du dich ungefähr ein?
Also ich werde es nicht fahren. Also ich bin ja kein Ultra-Cyclist und ich will das, glaube ich, auch nie werden. Ich finde es tatsächlich fast, ich bin da zwischen den Stühlen. Ich finde es auf der einen Seite total faszinierend, dass er in diesem Notzustand seines Körpers, also da braucht man nichts beschönigen, das ist fast verantwortungslos, was er da tat. Und so planlos mit der Ernährung in so ein Rennen zu gehen und dann auch noch gewinnen zu wollen, das wird die Sarah mir bestätigen. Aber er ist ja schon groß und erwachsen und hat es auch riskiert. Also ich kenne dieses Gefühl, wenn man sagt, ach egal, ich mach das und ich glaube auch, dass das klappt. Und wir wissen aber auch, wenn wir so ein bisschen Erfahrung haben und auch bei anderen das schon beobachtet haben, du kannst während eines Rennens deine Defizite nicht aufholen. Es gibt keine Möglichkeit. Du fährst die Defizite zu Ende. Es gibt keine Chance mehr, wenn du eine Nacht so versemmelst und nicht essen kannst und weil die Automaten nicht gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut war oder schlecht war, ja. Aber auf jeden Fall müssen wir feststellen, das ist nicht zum Nachmachen. Das gehört besser geplant und ich glaube auch, wenn er das anders oder wenn er das wirklich nochmal und auch vielleicht eine Stufe weitergehen will, da gibt es ja noch in anderen Ländern ähnliche Rennen, die da noch herausfordernder sind, dass er das dann tatsächlich auch noch ein bisschen besser plant. Oder? Sehe ich das falsch?
Auf jeden Fall. Also so, für nächstes Jahr habe ich ja auch was Großes vor.
Ja, und das werde ich mit allem, was ich kann, unterstützen. Viel eher, als dass ich selbst fahren will, Claude. Ich glaube, ich kann das nicht mehr aufhalten. Aber was doch mich viel mehr reizt, ist so das Zweite, was der Christian dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viel es war, 20 Tage später, 3 Wochen später angegangen ist, nämlich den Ironman in Frankfurt dann noch einzuschieben. Das ist was, was mich viel mehr reizt als Frankfurter. Und das liegt vielleicht auch näher des Machbaren, weil es schließlich an einem Tag noch geschafft werden kann.
Aber da musst du auch schwimmen können.
Ja, das. Ich habe so einen Arbeitskollegen, oder wir haben einen Arbeitskollegen, der früher geschwommen ist. Ja, also der wird mir dann genau zeigen, wie ich da möglichst schon durchkomme, ohne besonders aufzufallen, Claude. Also das kriegen wir hin. Okay. Ja, also da ist tatsächlich eher bei mir das Problem des Laufens. Aber da erwarte ich dich ja dann und auch Kinder und Familien und wen ich auch alles kenne, da unten am Mainufer stehend. Ne, Christian, das ist schon besonders. Also ich bin ja mit dem Fahrrad neben dir hergefahren, absolut. Du warst so schnell. Ich bin mit dem E-Bike neben ihm dann tatsächlich auf der Laufstrecke gewesen, sofern mich da niemand runtergeholt hatte. Aber das war ja noch ein weiterer Höhepunkt. Da hast du ja mit dem Essen auch Probleme gehabt, ne? War doch auch irgendwann so, dass du da irgendwie das ein oder andere verpasst hast.
Ja, zum Schluss ist es beim Ironman immer so, dass dieses ganze Zucker, der ganze Zuckerkram, die ganzen Gels irgendwann einfach, ja, du bist es einfach irgendwann satt und du willst es, kannst es irgendwann nicht mehr nehmen und dann versuchst du es halt irgendwie mit Flüssigkeit und Zuckerflüssigkeit irgendwie zu kompensieren. Das geht dann noch irgendwie und salziges Wasser. Also man muss echt irgendwie immer wieder gucken, wie sich der Körper reagiert und das irgendwie ja abfedern. Das kannst du gar nicht planen, aber du bist beim Ironman bist du eigentlich ganz gut versorgt. Du kannst dir nehmen, was du brauchst und dir auch die Zeit nehmen. Gerade auf der Laufstrecke laufe ich nicht mehr an den Ständen vorbei, sondern ich gehe da dran vorbei und nehme mir die Zeit und trink und esse, was ich brauche und laufe dann weiter.
Das zahlt sich hinterher aus. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Also viele, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie man an den Ständen vorbeiläuft und gleichzeitig trinkt und isst. Also gerade das Trinken, man verschüttet alles eigentlich, es geht nichts in den Mund tatsächlich rein. Und ich finde es dann einfach widerlich, wenn dann die ganze Soße über das Trikot und nach unten weiterläuft. Ich finde, die 10 Sekunden kann man sich dann schon gönnen, da kurz mal zu gehen, statt zu laufen.
Wie hast du es beim Ötztaler gemacht? Hast du da die Labestationen ausgelassen oder hast du die auch genutzt oder gebraucht?
Es gab ja da beim Ötztaler ja schon einige Stationen. Ich muss sagen, am Morgen war ich so gut drauf gewesen. Es ging sehr schnell die ersten Kilometer und ich musste kaum was trinken. Ich habe die ersten 2 Stationen konnte ich durchfahren, ohne dass ich halten musste. Ich hatte genug Verpflegung, wie gesagt, Flüssigkeit hatte ich jetzt auch nicht so viel gebraucht zu dem Zeitpunkt. Später hinaus, als dann die Sonne rauskam, wurde es richtig heiß und dann habe ich natürlich auch die Station angefahren und ich habe dann zum Schluss auch recht viel Pausen machen müssen, weil ich auch viel Schmerzen, Ischias-Schmerzen hatte. Ich hatte ja diese ganzen 4 Wochen ja, oder ich glaube 6 Wochen, ja, 6, 7 Wochen zuvor ja einen Bandscheibenvorfall, den ich ja dann irgendwie ja kompensieren musste. Ja.
Krass ist das. Ja, und du warst ja bei dem Ötztaler, der jetzt zum ersten Mal im Juli stattgefunden hat, richtig? Ja, allerdings, glaube ich, für nächstes Jahr wollen sie wieder Richtung
September.
Richtig. Anfang September. Ja.
Ich glaube,
ja, und da war es schon ganz schön heiß an dem Tag. Ich kann mich erinnern, weil ich habe es ein bisschen verfolgt. Und ist nicht ohne.
Es war bombig heiß. Also so zum Mittag hin war es einfach so höllenheiß, dass alle, also wirklich vermehrt die Leute dann an jeder Station halten wollten, mussten und sich dann mit Duschen abgekühlt haben, weil die Hitze war echt hart. Also gerade bei den vielen Höhenmetern, Straße, die Straße heizt sich auf, die Gebäude, das strahlt alles, dann die Sonne von oben. Es war einfach brutals heiß gewesen.
Ja, und also ich glaube, zum Beispiel hast du ja oben überhaupt keine Bäume mehr, keinen Schatten, da bist du ja total exponiert.
Eben, deswegen hatten die auch echt viele Stationen, wo du die ganze Zeit abgeduscht worden bist. Das war göttlich.
Das war wie sind die Kennzahlen vom Ötzi? Der hat 5.500 Höhenmeter sind das, ne?
Das sind 220 Kilometer und 5.500 Höhenmeter sowas, ja.
Genau.
Wow.
Vier Pässe. Genau. Ja, bei mir war es andere extrem. Bei mir war es extrem kalt. Ich bin bei 2 Grad gestartet. 2 Grad und Schnee und Schneeregen dann am Ende. Das war vor 3 Jahren, glaube ich. Aber eben genau andersrum. Und das war auch die Hölle. Nee, das war wirklich kein Spaß.
Das war
da schwitzt du dann und bist am Erfrieren.
Beides, ja, genau. Also am Anfang diese schnellen Kilometer, die du erwähnt hast, die waren bei mir auch, diese ersten 30 bis Ötz, und dann solltest du ja das Kühtai hochfahren. Genau. Das hast du gemacht. Bei mir war damals ein Erdrutsch und die haben uns noch 10 Kilometer weitergeschickt und den sogenannten Heiminger Berg hoch. Das waren dann nochmal 250 Höhenmeter mehr als diese 5.500. Und das werde ich nie vergessen. Da ging es mir noch gut. Der Heiminger Berg ist allerdings ein Berg, den ich ein paar Jahre zuvor schon mal gefahren bin, allerdings runter. Und da habe ich mir damals gedacht, das ist eher unscheinbar oder für mich damals unscheinbarer Berg gewesen, oh Gott, hier würde ich nie hochfahren wollen. Und dann war es halt 4 Tage, glaube ich, vor Start, war das dann klar, hier muss man hoch. Das war der erste Anstieg gewesen. Und ging aber ganz gut. Und der Brenner, ja, oder Richtung Brenner wurde es dann immer wärmer. Klar, man kommt dann nach Italien. Und dann war es wirklich auch relativ warm. Die Sonne kam raus, unerwarteterweise, denn der Wetterbericht hat bei mir überhaupt nicht zu dem gepasst, wie es tatsächlich war. Da ging es sehr vielen Leuten so, weil die sich da angezogen haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Das würden die im tiefsten Winter 2 Tage lang Radfahren. Und bei mir ähnlich. Also ich war eigentlich sehr lange immer mit An- und Ausziehen beschäftigt. Und es hat mir auch Zeit gekostet. Aber du kannst natürlich nicht mit Softshelljacke bei 20 Grad einen Pass hochfahren. Das ist einfach zu heiß. Eben. Naja, und so habe ich halt echt viel Zeit verloren. Und naja, Spaß ist was anderes. Ums Schaffen ging es dann. Bloß am Ende war es halt ohne Sicht. Timmelsjoch, Abfahrt ohne Sicht, fast schon im Dunkeln und bei Regen, Schnee. Und boah, das war wirklich... Ich weiß noch, die Worte meiner Mutter, die gesagt hat, geh Mädel, wenn es dann gefährlich wird oder wenn es ums Leben geht, dann hör es lieber auf. Und das war knapp dran, weil ich habe meine Finger nicht mehr gespürt und habe dann mit der Hand, also nicht mit den Fingern gebremst, sondern meine Hand im rechten Winkel so angewinkelt und so dann bremsen müssen, weil ich nichts mehr gespürt habe. Und ja, das war meine Erfahrung mit Ötztaler, vielleicht irgendwann mal wieder. Also ich glaube, wir melden uns tatsächlich jedes Jahr an oder registrieren uns, so muss man es ja ausdrücken. Aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Schade. Vielleicht irgendwann mal.
Als Gruppe anmelden kann ich nur empfehlen.
Ja, oder so, genau.
Und darf ich
mal kurz... diese Bike-Woche oder dieses Buchen da, das ist mir ein bisschen...
Welche Übersetzung seid ihr gefahren, da hoch?
Boah, was hatte ich denn? Ich hatte mein Everesting-Fahrrad und das war dann vorne einfach, das war fast eine Mountainbike-Übersetzung, aber ich frag mir bitte nicht nach Zahlen, ich weiß es nicht mehr. Aber es war irre, also das war vielleicht auch ein bisschen schlecht gewählt, weil du zu viel pedalierst und nicht vorwärts kommst. Also meins ist kein Maßstab.
Und bei also ich hatte definitiv die falsche Wahl getroffen.
Ah, okay.
Ich hatte vorne die Standard-Kurbel mit 39, 53.
Nein.
Und doch, das war schon brutal. Ich hätte lieber die 36, 52 gehabt, die wäre genau richtig gewesen. Und hinten hatte ich eine spezielle Kassette, die war echt geil. 9 bis 34.
Oh.
Ui.
Die 9 Berg runter, die hat so geil gedrückt. Du konntest wirklich 75 Stundenkilometer noch, also wirklich angenehm mittreten, wirklich das angenehm mit 100 Kadenz. Wahnsinn. Und da gab es dann tatsächlich eine Stelle, da hatte ich meine Max-Geschwindigkeit überboten bis auf 108 Stundenkilometer. Das hatte ich vorher noch nie. Das war der Wahnsinn.
Und wo war das? Timmelsjoch wahrscheinlich, oder?
Der letzte Pass war das. Der letzte Pass war das, genau. Krass.
Und wer baut die Kassette, Christian?
E-Certain. Das ist eine von E-Certain.
E-Certain macht das, das hätte ich hier nämlich jetzt auch gefragt, weil 9er habe ich noch nie gehört. 10er ist ja mittlerweile bei den 12er Schaltungen Standard quasi, aber 9, okay. Und
das ist sehr speziell aufgebaut, ja.
Ja, die machen auch eine interessante Gravel-Kassette, 9 bis 45. Die lässt sich mit den SRAM Explorer-Schaltwerken fahren. Und der Flattop-Kette, also da gibt's, die wiegt dann knapp über 300 Gramm, hat irgendwie 80 Gramm Gewichtsvorteil oder so und ist angeblich, also von der Bandbreite sowieso größer, aber auch vom Komfort super schaltbar. Ich kann jetzt nur das Hörensagen weitergeben, aber ist interessant zu testen auf jeden Fall. Race Helix heißt die und die geht auf dem XD-Freilauf, also mit XDR auch fahrbar.
Genau.
Ja, Harry, wie immer, der Technik-Experte. Das freut mich immer, Harry. Ja.
Ich glaube, dass Simon auch gerade ein Rad zusammengebaut hat mit der, was du gerade erwähnt hast.
Ja, ein Thema, ist auch begeistert. Auch da müssen wir im nächsten Podcast drüber reden. Simon hat jetzt einen Laufradladen.
Laden, ja.
Ja, in Anführungszeichen.
Es ist noch die Garage.
Ja,
oder das Wohnzimmer. Richtig,
ja. Da werden wir dann nächstes Mal so ein bisschen drüber sprechen wahrscheinlich.
Machen wir.
Ja? Cool.
Gerne.
Interessant. Ich habe jetzt aber jetzt noch eine Frage. Du sagtest, Christian, du hättest fürs nächste Jahr ein neues Ziel. Ja, magst du schon drüber reden?
Ja, im Prinzip ist es kein Geheimnis. Ich hoffe nur, dass ich auch wirklich reinkomme bei der Registrierung, ist das Taunus Transcontinental Race.
Das Transcontinental, okay, ja. Das verfolgt dich eigentlich immer. Aber ich glaube, da darfst du noch nicht mal einen Schlauch annehmen, wenn ich es richtig verstanden habe. Die haben wieder andere Regeln.
Müsste ich nochmal durchlesen. Auf jeden Fall auch self-supported.
Ja, da gab es eine Diskussion, dass der Strasser im ersten Jahr sich von einem anderen hatte Cola bezahlen lassen, weil er irgendwie was.
Da gab es eine Diskussion, Sechs-Augen-Gespräch gab es da irgendwie
Ich finde es da teilweise schon ein bisschen zu bescheuert. Ja. Aber auch da gucke ich dann beispielsweise immer auf die Dots und finde das relativ spannend eigentlich. Ja.
Absolut, ja.
Ja, das ist schon cool.
Das ist ein Träumchen, das wäre nächstes Jahr echt geil.
Ja, dann weiß ich ja schon, wem ich dann genauer zugucke.
Auf welchen Dot wir gucken werden.
Ich hätte jetzt noch echt viele Fragen an dich. Wir sind jetzt schon ungefähr bei einer Stunde auf der Zeit. Wir hatten es mal vorgenommen, immer nicht mehr immer ganz so lang zu sein, 1,5 oder 2 Stunden. Trotzdem, ich meine, so als Produktmanager bei Advanced Bikes, ja. Bist du da nur der technische, also für den technischen Part verantwortlich oder machst du auch da die Kalkulationen, was kosten die Teile, was muss das Fahrrad kosten oder sind das bei euch dann irgendwelche Controller, die sowas machen?
Ja, das macht eher dann der Manager. Ich bin tatsächlich der Entwickler und ich mache eher die Technik. Mich interessieren eher wenig die Kosten. Natürlich hat man die immer im Blick, ne? Mhm. Also man weiß ja, mit welcher Technik man da irgendwie Kosten einsparen kann, aber es geht mehr in die Technik. Also ich mache Detaillösungen und gucke da, dass die Geometrien und das Design passt und dass die Festigkeiten gegeben sind, dass der Rahmen hält und so.
Okay, dass der Rahmen hält. Ihr habt irgendwie Rahmen auch so im Granulat und das wird dann irgendwie gegossen oder wie geht es?
Es wird gespritzt. Kunststoffrahmen mit Carbonanteil drin und der wird dann gespritzt.
Die dann auch dann wieder recycelt werden können und dann.
Genau, kann auch wieder recycelt werden und ist ein nachhaltiges, sehr nachhaltiges Produkt diesbezüglich. Weil die Kunststoffe immer wieder granuliert werden können und wieder in neue Materialien gespritzt werden können oder in neue Formen gespritzt.
Und dieses Gravelbike, was ihr habt, das hat, glaube ich, diesen Bosch Performance CX Motor oder irgendwas drin. Ne? Wenn ich mich recht erinnere, ich habe es halt nur auf der Eurobike gesehen. Und was wiegt das?
Da fragst du mich was.
Ja, da kann
das
ich
weiß
ja
der Harry. Das weiß der Harry.
Der Harry ist da eher so mit den Daten, Fakten, genau.
Ja, ich muss ja die Dinger auch verkaufen. Tatsächlich, um die Frage zu beantworten, wer die Preise macht, ne? Das ist der direkte Vorgesetzte von Christian. Der heißt auch Christian, nur mit C geschrieben. Der Chris kalkuliert natürlich mit dem Vertrieb und auch Big Boss die Preise, die bei uns rein margenorientiert sind. Und ich weiß gar nicht, welchen Motor du gerade genannt hast. In dem Krebel ist der SX-Motor der neue, ne? Nicht CX. Echt?
Der leichte.
Der SX, ja. Der leichte. SX, okay. Der SX kam okay. Nämlich dieses Jahr erst auf den Markt. 55 Newtonmeter lieferte Leistung und hat natürlich ein enorm geringes Gewicht. Knapp über 2 Kilo und mit dem kleineren Akku auch eine geringere Reichweite, das natürlich bei so einem Krebel auch von Vorteil ist. Es wiegt dann in der Top-Ausstattung um die 14 Kilo. In der zweiten Ausstattung ist es etwas schwerer, um die 15. Der Rahmen ist allerdings hier noch nicht aus diesem Reko-Kunststoffmaterial, sondern es ist ein Carbon-Rahmen. Und der Akku, wie gesagt, fest eingebaut mit dem Motor und der SRAM-Access-Schaltung. Jetzt je nach Ausstattungsstufe Force oder was haben wir noch an der günstigeren Variante? Apex.
Genau.
Okay. Vorbau, und was? Lenker, das ist alles Standard.
Aber ist das Räder eine Vorbau-Lenker-Einheit oder
Nein. Und Lenker? Tatsächlich sind die Leitungen ziemlich integriert. Sie sind noch sichtbar, aber eben unter dem Vorbau langgeführt in das Steuerrohr rein. Aber es sind keine Einheiten, sondern sie sind kombinierbar. Das hat natürlich den Vorbau, dass es individuell angepasst werden kann.
Genau.
Oder auch leichter und preiswerter angepasst werden kann. Das ist ja bei einem Gravelbike fast tagtäglich notwendig.
Na, ich habe gestern den Arbeitskollegen gesehen, hatte ich das vorhin erzählt oder nicht, der war für unsere Betriebssportrunde mit seinem neuen Canyon, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber auch mit dem Bosch, der hatte einen Bosch CX-Motor drin, mit diesem Lenker mit den 2 Stangen, ja, mit dieser Doppellenker.
Quail.
Ja, das heißt, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber also mit Motor, ne, auf jeden Fall. Ich fand es bockschwer und eben dann durch diese Lenker-Vorbaueinheit, ja, die jetzt dann mir von der Länge nicht so richtig gepasst hat, ja, was kannst du dann machen? Dann kannst du noch nicht mal irgendwas tauschen. Das fand ich also nicht so optimal. Dann habe ich es lieber so ein bisschen wie bisher und bin dann flexibler und kann es auf meinen Körper richtig anpassen.
Ja, also die Canyon benennt die Bikes, die einen Motor haben, mit einem Doppelpunkt und on, ja, also sprich, angeschaltet und das Crail ist ja auch ein relativ robustes Bike. Es ist nicht so spritzig jetzt als Gravel quasi direkt zu vergleichen. Dafür halt den größeren Motor mit diesem stärkeren Akku auch und deutlich mehr Gewicht. Ja, wir können es ja mal ganz einfach machen. Wir geben dir unser Bike zum Testen, lassen es einfach mal eine Woche oder zwei bei dir. In deiner Größe und dann kannst du ja mal sagen, wie sich's fährt.
Da hätte ich mal Bock drauf, ja. Zumal ich habe gestern mal auf dem Canyon gesessen. Ich kam mir vor wie ein Panzer irgendwie.
Ja, also nicht ja, so das geil. Will's aber auch sein, ne? Das will ein Panzer okay, sein. Ja. Also das tatsächlich ist deren Anspruch. Während wir mit dem sportiven Bike, wir haben das ja schon länger in der Planung, aber wir haben das direkt auch mit dem Bosch-Motor rausbringen wollen. Wir sind ja exklusiver Bosch-Partner. Wir wollen auch keine andere Motorisierung. Wenn du jetzt ein leichtes E-Gravel oder auch E-Rennrad machen möchtest, also leicht in Anführungszeichen, dann kommst du an so Motoren wie Fasua oder Mahle gar nicht vorbei, ja. Und das haben wir vermeiden wollen, deswegen haben wir noch gewartet. Wir wussten um den SX-Motor, wir wussten auch um dessen Vorhaben, wo sie den überall einsetzen können. Das bleibt ja nicht nur bei dem Gravelbike, du kannst ja leichte Urban-Bikes bauen, ne, für die Stadt, ganz unkompliziert und auch unauffällig. Und das macht es dann total attraktiv, wobei die Reichweite gar nicht so eingeschränkt ist. Der Motor koppelt sauber ab, du hast dann irgendwo eine 35er, 40er Reifenbreite, mit der kannst du dich auch gut über 25 km/h bewegen, ohne dass dir der Rollwiderstand jetzt dich komplett auffrisst. Ja.
Mhm. Also da hätte ich mal Bock drauf. Wenn das Angebot steht, dann lass uns mal da drüber quatschen.
Ja, sehr gern. Ich muss dir nur deine Größe rausfischen, weil wir haben bisher nur große Bikes gebaut. Die Produkttester bei uns sind nun mal groß und die wollen es ja auch immer selbst fahren.
Ja, klar.
Und das soll da passen. Aber sobald wir das erste, was brauchst du, M oder, ja, M fährst du, ne?
Ja, Medium. Steht mal M, ja.
Genau, sobald wir das erste in den Händen halten, machen wir einen Termin.
Ja, das ist ja super. Das freut mich. So, jetzt haben wir über Produkte schon geredet. Ich glaube, im nächsten Podcast können wir auch so über neue Produkte reden, die jetzt noch nicht im Markt sind, die ich schon zu Hause zum Testen hatte. Sind interessante Sachen dabei. Wahrscheinlich so kurz nachdem der Podcast live geht, werden die dann auch von den Anbietern announced. Ist bestimmt auch wieder was dabei, was den Harry interessiert. Sicherlich früher, als er noch bei Highbike gearbeitet hat, hat er ja ganz viele Dinge als Händler auch vorher mitbekommen, was so an den Start geht. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Das ist spannend und ich muss unbedingt von der Sarah wissen, wie zufrieden sie mit ihrem 840 ist. Denn also als wir vor 2 Jahren da gesessen haben und haben wir wirklich in dieser Presselounge auf der Eurobike uns vor allen Dingen über den Garmin Edge 1040 damals neu unterhalten. Ja. Dann kam ja irgendwie, glaube ich, ein Jahr später eben oder ein bisschen mehr als ein Jahr später der 840.
Moment, er redet immer von vor 2 Jahren, aber es war ja letztes Jahr. Es war Juli 21.
Du hast natürlich recht,
das war letztes Jahr.
Es war die vorletzte Eurobike, ja, aber stimmt. Die ist ja jetzt gerade mal ein bisschen mehr als ein Jahr
richtig.
Her. Ja, okay, genau. Ja, deswegen, ja.
Also bei der vorletzten Eurobike.
Ja, stimmt. Deshalb genau, kann da ich mich noch so gut dran erinnern, das stimmt.
Alle zusammen drüber gesprochen, genau. Und bis vor kurzem bin ich ja noch meinen uralten, was war es denn, 820, glaube ich? 20?
Nee, 30. Das war schon 30, ja.
Wie auch immer.
Gefahren und
das war ja nur noch mit Powerbank möglich.
Und
4 Stunden
hast
und dann
ja
war
eben,
der leer.
Eben den 1040 mal getestet. In dem warst du nicht so zufrieden, aus Gründen, ja. Deswegen ging der wieder zurück. Jetzt hast du den anderen. Genau. Ich bin mal gespannt, was du von dem hältst. Aber das machen wir dann. Auch dann beim nächsten Mal, wenn wir uns auch darüber unterhalten, wie es bei Mallorca 312 war, wo der Christian super mitfahren hätte können dieses Jahr, weil er wäre ja ohne Essen durchgekommen, weil da gab es keins. Ne?
wenig und wenig zu trinken. Und ja.
Genau, das thematisieren wir dann auch beim nächsten Mal. Ich würde mich
aber
jetzt...
Aber eins muss ich noch sagen, das würde ich, ja doch, weil es gerade passt, weil du den Christian nochmal erwähnt hast und weil der Christian sicher nochmal sowas Ähnliches wie den Ötztaler vielleicht fahren möchte, ohne großen Aufwand. Er müsste halt nur nach Italien fahren, Richtung, ich nenne es jetzt immer gerne mal so östliche Dolomiten. Da kann ich dir empfehlen, in Feltre heißt der Ort, wunderschön übrigens, den Sportful Dolomiti Race mitzufahren. Und also das bin ich dieses Jahr mitgefahren und das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich bin nächstes Jahr wieder dabei.
Wie viele Höhenmeter?
Da hast du 2 Strecken, einmal den Gran Fondo und einmal Medio Fondo. Und Gran Fondo kannst du ungefähr mit dem Ötztaler vergleichen.
Ah ja.
Und wann?
Genau, also mit, das war so 19. Juni rum. Und glaube ich, der Termin für nächstes Jahr steht schon, also auch so Mitte, Ende Juni.
Das klingt gut.
Toll.
Also ich war da in der Nähe im
und
Urlaub.
Und der Ort jetzt. Und alles, ja.
Ist schön.
War schön.
Also, ja.
Sehr
kann
schön.
Ich empfehlen.
Ich liebe die Gegend und eine kleine Expo dabei, klein, aber fein, super Start, übrigens super organisiert gewesen. Und das ist echt eine Reise wert und wir überlegen, nächstes Jahr als größere Gruppe auch hinzufahren, weil es sehr schön war. Eine Kollegin aus Düsseldorf ist extra angereist zu mir. Wir sind dann weiter darunter und die war auch total begeistert. Also, das wäre was.
Ja, Christian, schließt du dich an. So einfach geht das, siehst du?
Genau.
Super. Ich habe jetzt eben aus Versehen fast schon abmoderiert. Fragt mal die Runde. Hat noch jemand ein Thema, möchte noch was erzählen?
Ich glaube, das war's.
Alle schütteln mit dem Kopf. Also dann bedanke ich mich also an alle, auch an die Zuhörer, die wir haben, die sich hoffentlich gefreut haben, jetzt wieder was nicht nur auf Spotify zu hören. Lasst uns ein Like auf Spotify da, da kann man das machen, oder einen Kommentar, glaube ich, auch bei Apple Podcasts. Harry, Christian, vielen Dank an euch. Es war super spannend. Also ich habe jetzt heute wieder viel gelernt in Richtung Bikepacking. Ich werde das in meinem Leben nicht mehr in der Ausprägung machen, aber ich höre bei den Themen immer super gerne zu. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem E-Gravel von Advanced wird in den nächsten Wochen oder Monaten, je nachdem, wann ihr eins habt. Und ja, gerne wieder in der Rennrad-WG. Ich denke mal, ihr habt immer spannende Dinge zu erzählen. Und der Harry kennt sich sowieso in der WG aus. Der weiß sogar, wo die Sachen im Kühlschrank stehen, ne?
Ja, vielen Dank.
Prima. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Servus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.